Zeit, heut zum, sonst dauert's nimmer recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht euch zum.
Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und eh alles. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
So, ich habe schon gestartet.
Ja, lässt du das immer durchlaufen oder schneidest du auch?
Nein, ich schneide nichts.
Okay.
Also außer wir fallen vom Sessel oder sowas oder dann schon. Ansonsten.
Ja, passt noch, genau.
Ja, also was haben wir denn jetzt? Folge 5, glaube ich, haben wir jetzt. Ich bin heute, jetzt habe ich mir das aufgeschrieben, damit ich kein Blödsinn rede beim Einmoderieren. Ich bin heute beim Herwi Gertl, dem Edelkreisler aus Kötschach.
Ja, servus.
Servus. Aber wir sind nicht bei Herwi in der Edelkreislerei, weil da ist eher zu laut jetzt wahrscheinlich für so ein Interview, gell?
Ja, bei uns weiß man nie, wann viel los ist und deshalb habe ich es vorgezogen, bei meiner Frau im Biohotel mit dir zu plaudern.
Siehst du, das Erste, was ich schon gelernt habe, das ist deine Frau.
Ja, genau.
Ah, okay. So, das, ja. Das Reden kommt leid zusammen. Genau, das heißt, wir sind im Biohotel Tabara.
Ja, in St. Daniel.
In St. Daniel, das Dellach irgendwie, steht glaube ich auch, ist
ja, der Ortsteil von Dellach. Ja, die Gemeinschaft Dellach, aber St. Daniel gehört zum köstlichsten Eck Kärntens. Und das köstlichste Eck Kärntens ist seit mehr als 20 Jahren Kötschach, Mauten,
ja.
St. Daniel und Dellach.
Mhm. Warum das köstlichste Eck Kärntens?
Ja, weil wir ein besonderer Fleck Erde sind da, wo man eigentlich energieautark wären und kulinarisch autark vielleicht sind wir auch, wir sind fast Selbstversorger. Wenn jeder das Angebot annehmen würde, was das köstlichste Eck Kärntens und Kulinarik und an Energie bietet, ja, von den heimischen Anbietern, dann wären wir autark.
Also Energieautark und Ernährungsautark.
Genau. Energieautark deshalb, weil wir seit 130 Jahren von der gleichen Familie Alpenadria Energie Naturstrom geliefert kriegen.
Mhm.
Und die haben auch 25.000 Kunden österreichweit. Und würde jetzt jeder Kötschacher oder Kötschach-Mautner, ja, die Gemeinde, nicht nur sagen, wir sind Vorzeigegemeinde und nicht nur die Infrastruktur des Einheimischen nutzen, sondern auch jeder Einheimische die Energie von dem kaufen würde oder beziehen würde, wir haben einen Energieautark. Das war mal die erste Gemeinde und da könnte man wirklich stolz sein und nicht nur sagen, der macht so viel Geschäft, weil der hat sich seit 130 Jahren immer mit Energie auseinandergesetzt.
Da fragen wir vielleicht einmal, normalerweise frage ich ja immer, wer der Mensch jetzt ist, mit dem ich rede, aber jetzt fangen wir vielleicht mit der Region einmal an. Das ist ja, das Gesamtregion ist ja, glaube ich, das Geildal, oder? Wo wir jetzt
ja, sagen, genau.
Vielleicht. Und es war ja nicht immer so eine Vorzeige-Slowfood-Region, die kulinarisch so positiv besetzt war, oder? Wie hat sich denn das so über die letzten Jahre entwickelt?
Ja, man muss davon ausgehen, dass Kötschach-Mauten immer ein Marktplatz war. Da ist ja damals schon viel Verkehr gewesen, damals zu Kriegszeiten, wegen der Verbindung zu Italien.
Mhm.
Wir sind in 10 Minuten in Italien.
Okay.
Und da hat sich immer schon was getan.
Mhm.
Und der Ruf als Tourismusort war auch immer schon sehr stark.
Yeah.
Und da haben uns halt andere dann eingeholt, weil wir da wirklich Pionierarbeit geleistet haben und wir waren immer so Vordenker, haben gezeigt, wie es gehen kann. Und es ist uns dann da die Energie ausgegangen, wo die anderen dann aufgesprungen sind. Ja. Und deshalb erreicht man was.
Ja.
Und dann das Erreichte zu erhalten, das ist immer schwierig, weil da braucht's dann noch zusätzliche Energie und dann braucht man Leute mit und oft einmal fallen in dem Moment die Leute.
Ja.
Und so sind halt immer die Dickköpfe geblieben und die Dickköpfe, die wir ja da zuhauf haben, die haben praktisch das Doll geprägt und das, und weil der Große von den Dickköpfen von Kötschach, Mauten, St. Daniel und Dellach kommen, haben wir vor 20 Jahren, habe ich halt angefangen zu kommunizieren, dass das köstlichste Eck Kärntens ist.
Mhm.
Und deshalb, ich lebe ja nach dem Motto, wenn wir nicht neidig sind, haben wir alle genug.
Mhm.
Ja? Ja. Und das ist das Einfachste. Und wir haben es geschafft, so einen Ruf aufzubauen, eben für das köstlichste Eck Kärntens.
Mhm.
Weil ich habe immer gesagt, wie ich die Geschäftstür aufgemacht habe, geh zum Nachbar, der ist auch gut. Ja? Und das hat nichts gekostet. Hm. Ja? Hm. Wir haben nie Förderungen gekriegt für unsere Projekte. Weil ich immer gesagt habe, wir müssen uns das selber finanzieren. Weil wenn wir uns das selber finanzieren, steckt da viel mehr Begeisterung drinnen, als man wartet auf eine Förderung, bis man dann irgendwann anfängt, irgendwas zu tun. Und wir waren halt da immer anders. Und immer mehr ist praktisch das, in Kötscher, Mauten, das köstlichste Kerns, haben dann auch die Journalisten das verstanden und haben uns besucht. Und vor vier oder fünf Jahren hat dann der Tourismuschef von Kärnten gesagt, er möchte eine Slow Food Travel Region, die erste der Welt haben. Mhm. Und die soll in Kötscher Mauten sein. Jetzt waren natürlich die Region war da natürlich dann schon dahinter, dass man sagen, du kannst nicht zwei Orte nehmen oder das köstlichste Kerns, sondern nehmen wir die Region Geldl und Lesachtal dazu. Ne? Und dann ist es so weit gekommen, dass man mit Slow Food International gemeinsam Slow Food, die erste Slow Food Travel Region gegründet hat. Und man hat mit Slow Food International praktisch unsere Slow Food Travel Region die Kriterien auferlegt, für andere.
Ihr wart zu,
wir waren die allerersten, ja. Und Slow Food Travel heißt ja,
genau,
wie Slow Food in Verbindung mit Reisen. Das heißt, wenn der Gast herkommt, dann kann er aktiv zurzeit bei 24 Workshops das ganze Jahr hindurch Workshops machen, wo man das, was man verlernt hat, wieder erlernen kann. Was also Brot machen, Butter machen, einlegen, Erdäpfel setzen, Mais ernten. Und ich finde, das, wir sind auch von dem her die großzügigste Region vom Kopf aus. Und da findet man wieder das, wenn wir nicht neidig sind, haben wir alle genug, nämlich das Wissen wiederzugeben. Ja. Weil unsere Dickköpfe haben wir wissen, wirklich 20, 25, 30 Jahre lang arbeiten, bis sie auf den jetzigen Stand kommen. Die haben den Kreislauf erlernen müssen, empfinden und dann machen. Und jetzt kann man in 1, 2, 3 Stunden einmal die Grobidee kennenlernen. Und jeder, der heute sagt, er möchte sich verändern, ist wahrscheinlich unsere Region die wertvollste, wo er sagt, ja, jetzt geh einmal daher, schreib mich bei den Workshops ein. Und schau, was gefällt mir wirklich.
Das ist ja ein bisschen der Kern von dem, was wir da machen mit Power to the People, dass man dieses Empfinden von Landwirtschaft, was dahinter steckt, wir machen ja Brot, wir machen ja einen Käse, was ist ein Rohmilch? Ja? Genau. Woher kommt das? Was muss mit der Kuh sein, dass es überhaupt Milch gibt? Also dieses verlernte Wissen, was man natürlich in einer Stadt auch nicht wissen muss. Ne? Was interessiert mich in der Stadt, da kaufe ich mir Milch mehr oder weniger halt im Supermarkt und verlerne halt dann über die Jahre, was das heißt, wo das herkommt, welche Leute dahinter stehen. Also von daher denke ich mal, ist das hier sehr, sehr ähnlich zu dem, was ja, auch unsere Mission erwähnt ist.
Ne? Absolut. Ja. Und dann ist es ja so, dass nur wo eine Region, wo der Mensch noch was zu sagen hat in einer Region, lebt die Region, gell? Das ist das Besondere.
Was heißt das? Wenn der Mensch
noch
was
sagt? Da, wo der Mensch noch was sagt, lebt eine Region. Ja. Weil wenn der Mensch halt nichts mehr erzählt, dann kannst du die schönste Region der Welt sein. Über sich selber. Ja. Ja. Weil ich bin auch auf dem Standpunkt, falsche Bescheidenheit darf es nicht geben, gell? Und ich habe auch keine falsche Bescheidenheit, weil ich habe so viel Gutes getan. Und das muss ich verkünden. Weil wenn ich sage, ich habe so viel getan, aber eigentlich kapiert es keiner. Ich habe es auch gezackt. Und ich habe es es gibt wahrscheinlich wenige, was den Satz
der Bauer... Der Blick wird schärfer.
Ja, was den Satz... ja. Na, weil da ist ein bisschen eine positive Aggression dahinter. Ja, was den Satz oder die Aussage, Power to the people, so intensiv lebt, wie ich in die letzten 20 Jahre gelebt habe.
Dickkopf, ja?
Dickkopf, ja. Bei mir war immer der Mensch im Mittelpunkt. Und oft einmal habe ich sogar auf mein Geschäft vergessen. Ich habe nur das Glück, unser Geschäft gibt es bereits seit 68 Jahren.
Genau,
86 Jahre.
Die Großeltern schon haben.
Ja, meine Großeltern, mein Vater und die Mutter 60 Jahre bereits arbeiten drin. Und mittlerweile, wo ich vor 21 Jahren das Geschäft übernommen, arbeiteten meine Eltern täglich an, die ganzen 21 Jahre in der Pension, täglich so viel, wie meine Mitarbeiter und ich nicht in der Lage sind zu leisten. Mit 81 Jahren. Das ist Edelkreisler. Wenn man aufwächst, immer weiß, dass man gleich mit einem Löffel essen kann und immer dankbar ist, ja, dass man den Mensch Gutes tut. Dass man schon sein eigener Herr ist, aber immer schaut, dass es den Mensch, der bei der Tier reinkommt, gut geht. Ja, und ich habe viele Projekte gemacht. Zum Beispiel habe ich vor 20 Jahren oder vor 21 Jahren meine Genussfestspiele gemacht. Ja.
Ich habe so Fotos gesehen im Internet, wo du so sitzt und liest, glaube ich, ja. mit so einer Hammer, glaube ich, auf.
Oder ja,
mit
genau.
So
einem Ding. Das ist, ja. Was ist jedes das? Genussfestspiel hat eine Botschaft gehabt.
Ja.
Und da haben wir immer, also 10, 15 Jahre haben wir die Produzenten zu Köchen nach Italien, Slowenien, Österreich eingeladen oder Kroatien. Und wir sind immer zum Koch gegangen. Nämlich zum Koch, weil der kocht am besten in seiner eigenen Kuchel. Und ich halte nichts davon, dass man heute die besten Köche irgendwo hinzahlt, 10 Köche kochen am Menü und dann isst man's, zahlt relativ viel, was ja auch viel kostet. Und dann hat man gut gegessen. Man trifft die Köche nicht, weil die unterhalten sich dann untereinander. Das wollte ich bei meinen Genussfestspielen seit 20 Jahren nie machen. Ich wollte, dass die Leute den Menschen kennenlernen, den Produzent, beim Genussfestspiel und dann auf die Suche gehen, den dort, wo er sein Handwerk lebt, um dort zu besuchen. Die Person hat er bei mir im Urlaub, weil die haben ja da geschlafen, kennengelernt oder bei uns halt, oder bei den Genussfestspielen halt, ja. Und dann war der entspannt. Der hat ja eine ganz andere Möglichkeit, auf den Kunden oder auf den Besucher einzugehen, als daheim in seiner Werkstatt, wenn er nicht kennt. Und jetzt war es so, dass er nachher gesagt hat, ich so wurscht zum Zotter Sepp, weil der war vor 20 Jahren der Erste bei meinen Genussfestspielen. Hat er gesagt, Sepp, wir haben die ja kennengelernt beim Herwig vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren beim Genussfestspiel und jetzt hast dich so entwickelt, jetzt hätten wir die gern besucht, bist daheim, nicht? Und wenn der Sepp 5 Minuten Zeit hat, dann geht er dort, und daheim ist in der Steiermark, dann kommt der Gast dorthin und freut sich. Und der kommt als Siegast an und fort, als du Freund haben. Das war immer das Wesentliche von meinen Genussfestspielen.
Da habe ich jetzt eine Frage dazu, weil, wann du mit dem erfolgreich bist, und du warst ja, oder bist bis heute erfolgreich mit dem gewesen, dann kommen mehr Leute, dann wollen das mehr Leute sehen. Ja? Das ist aber Slow Food, und es geht auch darum, die Leute kennenzulernen. Das braucht ja Zeit. Wie funktioniert das speziell aus der Sicht von so einem Produzenten? Ja? Wenn jetzt dann ständig wer vor der Tür steht und sagt, ich möchte kennenlernen, dann ist ja das für den dann nicht mehr slow, oder? Oder
ja.
Wie geht man denn da um? Sagt man, du darfst nicht mehr kommen, oder
das reicht? Mein Genussfestspiel war ja nie ein Event.
Ja.
Mein Genussfestspiel war, früher habe ich 3, 4 im Jahr gemacht, wo ich mich heute frage, wie habe ich das überhaupt geschafft? Und ich habe immer kämpfen müssen, dass ich ausgebucht war. Ja? Ich habe maximal 80 Leute gehabt. Und ich habe es aber immer so organisiert gehabt, dass mit dem Partner, mit dem ich es gemacht habe, also bei dem Lokal, da hat der 50 Euro gekriegt oder 60 und ich 60 Euro als Organisator. Ich habe die Produzenten organisiert und er hat die Zimmer verkauft und hat den Raum zur Verfügung gestellt. Und somit haben wir das dann organisiert. Ja. Jeder hat die Hälfte gekriegt und das hat müssen passen. Dann war nie so viel Leute.
Du hast 80 gleich gesagt, das waren quasi die Gäste,
meinst 80 du? Personen, das waren.
Das hast du limitiert. Das
ja, ich habe nicht mehr geschafft.
Ja.
Weil bei mir war immer wichtig.
Das war die Frage ja auch ein bisschen, gell? Gibt's eine Grenze? Zirkt man Grenze?
Ja, es war nie so heran, dass ich jetzt dass 200 Leute angefragt haben. Aber ich habe immer 120 Euro verlangt. Weil das ja einen Wert hat. Ja? Bei mir ist der Mensch wertvoll und die Zeit, was er aufbringt, die ist auch wertvoll. Der ist 2 Tage nicht daheim. Und so haben wir eigentlich bei jedem Genussfestspiel eine Botschaft. Und seit 20 Jahren, oder vor 21 Jahren, haben wir dann, also 1999, haben wir die Kötschachmautner Käseschokolade mit dem Zotter Sepp beim ersten Genussfestspiel präsentiert. Das ist die am meist beschriebene Schokolade heute noch.
Die Käseschokolade.
Ja, die Kötschachmautner Käseschokolade. Und da war ja damals von Zota Seppa der Dolmetsch in Turin auf der Terra Madre, auf der Salone del Gusto, wo er ja nicht gewusst hat, er hat wohl gewusst, dass es Italienisch gibt, er hat auch die Etiketten schon auf Italienisch gehabt oder auf Englisch noch. Aber wenn du am italienischen Markt Fuß fassen willst, ohne Italienisch geht gar nichts. Hm. Und da habe ich mich halt als Zota verkleidet und das Original. Ja,
du bist als Zota gegangen.
Ja, ich habe mich verkleidet als Sepp. Ich habe auch heute noch seine Konditorjacke daheim. Ich habe seine Kochmütze, die habe ich mir selber organisiert, am Bauchladen auch, weil hätte er mich ja nicht mitgenommen. Ne? Hm. Und dann habe ich mich dort verkleidet und dann hat er gesagt, was ist jetzt los? Und dann habe ich gesagt, Sepp, jetzt zeige ich dir, wie man verkauft. Und da hat der Sepp dann das erste Mal gesehen, wie hart es eigentlich ist, verkaufen. Und damals hat der Zota Schokolade damals 5.000 Lire gekostet, wo die Italiener bei uns um 1.500 Lire die Milka-Schokolade gekauft haben. Also die Preisdifferenz. Und jetzt muss man natürlich schon gut sein, auch sprachlich gut, damit man in der Argumentation die Schokolade um 5.000 Lire an Italiener verkauft. Mhm. Aber das war meine Emotion, meine Begeisterung zum Produkt und zur Person, wie zum Beispiel der Zota Sepp. Mhm.
Ja. Das ist jetzt ein guter Punkt, glaube ich, weil jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen auf die ein, wo du herkommst, oder vielleicht zwei Generationen zurück sogar. Dieses Verkaufen, das Händler sein oder Marktmann, Marktfrau, ist ja in die Wiege gelegt worden ein bisschen, oder? Das ist, ihr seid ja ein alt, kann man das so sagen, ein alteingesessenes Handelshaus da. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, 1932, glaube ich, haben die...
Genau, 1932, ja. Die Großmutter das gegründet, mein Großvater. Und wir, damals in Krieg, waren wir ja, war es ja so, da hat es ja die Essensmarken gegeben. Und meine Oma, die war sehr großzügig, weil die hat genau gesehen, wer braucht mehr, wer braucht weniger, wer hat Familie und so weiter. Und deshalb haben wir eigentlich damals, einen ganz guten Ruf gehabt, Mader Erdl, oder Moser hat es damals geheißen, wie großzügig, also eine edle Frau und so weiter. Mhm. Ne? Ja, und gut, irgendwann war das alles vorbei und dann haben meine Eltern das übernommen. Und dann war so, immer mehr haben wir dann den Einheimischen verloren,
okay,
weil dann der Konsum gekommen ist und dann ist der Spar gekommen, die Supermärkte. Und wir waren immer selbstständiges Unternehmen. Ja. Und bei uns wohl da der Spar und der ADEC.
Ihr wart ja immer nur das Kaufhaus,
ihr wart immer
das.
Ketten.
Nein, oder wir waren ja Kette. Ja.
Weil, immer nur, wie gesagt, du kannst
der Erdl oder der Moser.
Ja, genau. Du kannst nur mit einem Löffel essen. Und wir möchten ein beseeltes Geschäft haben, wo der Mensch ankommt.
Das heißt, es war gar kein Thema für euch, dass ihr fünf Filialen macht?
Oder nein, was? Aber der Spar und der ADEC, die wollten halt zu uns. Mhm. Und wie wir da besprochen haben und verhandelt, dann hat der Vater gesagt, meine Herren, unter diesen Voraussetzungen geht das gar nicht. Mhm. Und wir sind dann zu Meindl gegangen und haben ihn gefragt, ob der Meindl uns beliefert. Also immer ein selbstständiges Unternehmen. Und dann haben wir 18 Jahre zusammengelebt. Oder zusammengearbeitet. Mhm. Und wie der Meindl dann aufgehört hat, habe ich alles direkt eingekauft. Da waren wir schon sehr gut.
Wann war das ungefähr?
Das war vor 25 Jahren.
Okay, weil ich habe mir aufgeschrieben, die Eltern haben quasi dann aus dem Kaufhaus Moser das Haus der Mode und Spezialitäten gemacht.
Ja, das habe ich gehabt. Das habe ich schon gemacht.
Ja, also warst du schon
du. Aber was natürlich...
Aber gute Kombination, ne?
Der Vater und die Mutter haben immer den Namen Kaufhaus Moser weitergetragen, weil der Name war bekannt was.
Und die gearbeitet.
Großeltern haben wir gelebt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, und es hat ja auch immer Textil gegeben. Ja? Mein Vater war der beste BH-Verkäufer, weil der hat gewusst, der hat geschaut, was braucht die Dame und
der hat das einfach
kennen. Der hat das kennen. Und die Mutter auch, wir haben Ware gehabt, wir haben viel verkauft. Damals war der Tourismus, hat jeder Dirndl gekauft. Wir haben ja hunderte Dirndl verkauft. Das war ein Wahnsinn damals. Ne? Mhm. Gut, und dann ist der Tourismus gekommen. Und mit dem Tourismus ist auch vieles abhanden gekommen.
Was ist der Tourismus damals?
Was war da der Auslöser? 70er Jahre, gell? Ja. Da war ja, haben sie ja jedes Badezimmer verkauft. Weil einfach, es war schön da. Wir haben ein Schwimmbad gehabt.
Ist ja immer noch schön.
Ja, sicher. Wir haben eine Infrastruktur gehabt, ja, die heute ja eine Stadt nicht hat, ja? Und wir haben einen haben ein paar gute Hotels gehabt. Und auch die Sisi Sonnleitner, die ja die Grand Dame in der Kulinarik in Österreich war, für mich nach wie vor die wertvollste Köchin überhaupt. Weil die hat vor 35 Jahren damals schon das gemacht, was heute erst verstanden wird. Und heute hat sie halt zugesperrt, weil sie in Pension gegangen ist. Aber das, was uns die auf die Reise mitgegeben hat, das wird heute verstanden. Und das ist auch so eine Dickköpfigkeit und das so ein Vordenken.
Auf das kommen wir heute, arbeiten wir uns jetzt ein bisschen zu, glaube ich,
auf das Dickköpfige. Und dann war halt so, dass der Tourismus gekommen ist und dann sind die maschinellen Semmel kommen, dann ist die Industriesemmel kommen und das Bäck, wir haben schon drei Bäcker noch, gell? Aber das Handwerk ist weggekommen, ja. Und das Sauerteigbrot, das, was halt selber geht, ohne Germ, das ist alles weggekommen, ne? Das war der Tourismus auch, ne? Weil du hast mehr gebraucht, und dann hat man gesagt, braucht man nicht mehr. Billiger ist alles viel billiger geworden, viel leichter. Und jetzt ist es wieder so, dass man sagt, wir brauchen ein gescheites Brot. Jetzt fangen die Bäcker wieder an, probieren zumindest ein gutes Brot zu backen. Mhm. Ja? Und es ist ja in unserer Region wichtig, dass man nicht sich auf den Lorbeeren jetzt ausruht, sondern man muss immer an sich arbeiten. Mhm. Weil es ist schon so, dass der Gast oder der Kunde dann kommt, und es kommen ja viele Leute von außen, die dann sagen, ich gehe zu dem Bäck oder ich gehe zu dem, weil der hat ein gutes Brot, ein gutes Kaffee und ein gutes Bier, weil die waren vor 15, 16 Jahren die Ersten, die Kraftbier gemacht haben, und der einer der ersten Kaffeeröster in Österreich, und die haben ja alle da. Und die müssen natürlich alle an sich arbeiten, damit sie besser werden, weil die Konkurrenz schläft nicht. Mhm. Weil den Vorteil, was die Konkurrenz hat, die braucht ja nur schauen, wie macht's der. Und irgendwo ist immer was geschrieben worden.
Der kopiert
es
schnell.
Und dann macht das. Mhm. Und der wird besser, weil der hat die Energie, was der andere schon verbraucht hat. Und das ist immer das. Du erreichst was, und das zu erhalten. Und da braucht's halt dann nur einmal ein Schnaufer, und jetzt gehen wir halt noch einmal.
Was ist der Schnaufer? Die nächste Generation, die
noch? Nein. Die eigene Lust, sich noch einmal zu verbessern und zu überleben. Ja. Weil die Konkurrenz wird immer stärker. Ja. Und wenn das Produkt immer schlechter wird, dann bist du einmal weg. Und unser Ziel war es ja da, immer, und ich habe ja durch meine Frau kenne ich ja 10 Jahre, ich meine, sie kenne ich schon länger, aber ich habe dann vor 10 Jahren gesagt, wenn ich mit einer Frau mein Leben verbringen möchte nochmal, dann nur mit der. Ja? Mit allen Konsequenzen. Ja? Und da habe ich irrsinnig viel gelernt, weil der Dava ja wie ein Bierhotel ist, ja? Seit 40 Jahren. Das waren ja die Ersten. Und da ist es halt so, dass ich von der Marianne das gelernt habe, dass sie gesagt hat, weißt, Herwig, wir müssen schauen, dass wir unsere Produzenten, wenn wir die im Hotel anbieten, die Produkte anbieten wollen, dass sie sich Bio zertifizieren lassen. Mhm. Weil Leute zu sagen, wir produzieren Bio, da gibt's irgendeinen Grund, warum es nicht zertifiziert ist. Ja? Und mittlerweile haben wir es geschafft, oder hat sie es geschafft, dass sie gesagt hat, lasst euch halt Bio zertifizieren. Wir zahlen euch das ja wohl, was ihr verlangt. Ja? Und das ist das Schöne. Es gibt jetzt den Kaffee, den Kötschers und Schuster Kaffee, gibt's Bio zertifiziert. Das Bier gibt's Bio zertifiziert. Wir können es verkaufen. Und wir sind ja ein großer Abnehmer. Wir haben die beste Werbung praktisch für die Produzenten. Ne? Und das ist es halt immer. Und ich bin halt einer, der sagt, das Wichtigste, ja, für jeden Mensch ist und für die Entwicklung ist, dass man beginnt, Bio bin in Ordnung zu sein.
Wie nochmal?
Bio, ja. Bin in Ordnung. Bin in Ordnung, ja. Weil wenn nicht jeder Mensch beginnt, Bio bin in Ordnung zu sein, sind wir nicht fit für die Zukunft. Wir können uns alle zertifizieren lassen, Bio-zertifizieren.
Ich wollte gerade fragen, wie stehst du zur Zertifizierung?
Weil ja, im Endeffekt Bio-zertifizieren ist wunderbar. Hm.
Und Slow Food
wäre und für mich. Ja. Slow Food heißt nicht Bio-zertifiziert.
Aber nein, nicht. Ja.
Bio-zertifiziert heißt, sich konsequent an einer Weiterentwicklung zu betätigen. Hm. Ja? Und das auch sichtbar zu machen. Hm. Ja? Und Bio geht für mich aber nur, wenn der Mensch dahinter auch bin in Ordnung ist. Ja? Wenn ich jetzt Industrie bin, kann ich auch biozertifiziert sein. Nur das ist nicht das, was halt der handwerkliche Produzent herstellt.
Das heißt, du stehst hinter der grundsätzlichen Philosophie von Bio.
Ja, ich habe ja
aber Bio. Aber für dich gehört Bio ist...
Bio ist für mich
nur... Ein Teil.
Ja, Bio ist für mich nur... Die Biozertifizierung ist für mich nur authentisch, ehrlich und gut, wenn der Produzent auch dahinter bin in Ordnung ist. Und das nicht nur aus einer Förderung aus er macht.
Mhm. Wie viele Zertifizierungen brauchst du denn eigentlich für, sag ich jetzt, für Hotel, für Kreislerei, für ein Produkt, damit das dann...
Ja, eigentlich passt. Nur eine, bin in Ordnung zu sein. Ne?
Also eigentlich ist der Mensch dahinter.
Der Mensch. Das, und es ist ja so...
Aber der geht immer mehr verloren hinterm Produkt. Zumindest im Supermarkt, im Lebensmitteleinzelhandel, der Mensch, also das, was hinterm Produkt, kriegst du nicht mehr so mit. Es gibt deswegen, fragt mir an, mit Labels, mit diesem und jenen. Aber so richtig sehen tut man es noch nicht, die Leute dahinter. Die Arbeit, die gemacht wird, die Tradition, die damit verbunden ist, was auch immer halt mit so einem Produkt in Wirklichkeit einmal verbunden war.
Bei den Supermärkten ist es halt der Überschrift und der Plakat. Ja. Wobei man schon sagen muss,
die versorgen halt auch die Masse, ne?
Also, sie bemühen sich schon, alles können sie sich nicht erlauben, bemühen sich schon, aber es geht halt nur in einen gewissen Bereich. Das stimmt schon, aber weil ich zuerst gesagt habe, ich bin der am meisten Power to the People lebt, gell? Mhm. Weil ich habe ja zuerst die Genussfestspiele gemacht. Dann habe ich vor 12 Jahren ein Buch gemacht, einfach Genuss, Ansichten eines kulinarischen Querdenkers. Da haben wir alles vorgestellt, in Zotter, in Hans Staudt, in Erich Stekovic, in Fredi Bloder-Rosenberg. Also wirklich die Pioniere Österreichs und denen, da haben wir, wie leben die? Aber nicht nur die Pioniere Österreichs, auch Friauls und Sloweniens, ja? Weil bei uns war Heimat
also immer, nicht so mit einer Grenze.
Bei uns war Heimat immer mir, ne? Alpe Adria. Wenn du heute sagst, was ist, lebe ich am liebsten in Kärnten, mir ist es wurscht, weil ich wohnt auch meine Freundin in Friaul und in Slowenien. Wahrscheinlich noch mehr Anerkennung wie hier oben. Weil da habe ich, wenn ich runterkomme, sagen sie, weil die wissen alle, was ich eigentlich leiste für sie. Weil ich bin ja für die Produzenten, für die Bauern unten das Sprungbrett nach Deutschland. Und nicht nur nach Österreich, sondern nach Deutschland. Weil dadurch, unser Hotel, haben wir ja viele Gäste da. Die kommen aus Deutschland da, unter anderem. Ne? Und die kaufen dann, lernen das kennen. Dann fahren sie vielleicht runter. Und somit, so hat der Zotter ja das auch geschafft. Meiner Meinung nach war der Dabacher Gast verantwortlich, dass der Zotter in Deutschland so schnell Fuß gefasst hat. Weil der Gast ist zu mir gekommen, hat damals um 35 Schilling die Schokolade gekauft. Um 35 Schilling damals, ja. Also das waren 5 Mark, ne? Und dann haben sie es draußen in Deutschland nachgefragt. Und somit ist das gegangen. Weil früher haben sie auch gesagt, der Erdlertrottel, 35 Euro verkauft der Schokolade,
35 Schilling. Um
35 Schilling damals.
5 Mark, ne?
Verkauft er praktisch die Schokolade, den Huscher. Wir haben das zelebriert, so wie jedes Produkt haben wir zelebriert. Danach habe ich dann, nach dem Buch, ein Jahr drauf, habe ich dann gesagt, ich mache jetzt ein Buch über das köstlichste Eck Kärntens.
Das ist so eine Bezeichnung, die aus der Tour aufbaut,
oder? Kötscher, Mauten, St. Daniel und Ella. Genau, das ist eine Marke. Ja, nicht geschützt, weil ich brauche
es
nicht
schützen. Irgendwann habt ihr entschieden, wir nennen das jetzt das köstlichste Eck.
Genau.
Und dann habt ihr angefangen,
das zu machen. Und wir haben immer nur das besprochen. Wir sind das köstlichste Kerns, weil zack, zack, zack. Mittlerweile kommt keiner drum herum, das nicht zu schreiben. Und wenn jetzt ein paar meinen, es ist vielleicht Mittelkärnten das köstlichste. Es gibt überall gute Produkte,
ja, okay.
Und Produzenten. Zum
Nachbarn um, die haben auch
die gute Sachen. Die gibt überall gesagt, gute, ne? Aber ja. Die waren eh alle bei uns schauen, wie es geht. Und dann haben sie gesagt, wie habt ihr das gemacht? Dann habe ich gesagt, wir haben es ganz einfach gemacht. Wir haben die Tiere aufgemacht und gesagt, der Nachbar ist auch gut. Und wenn alle Regionen das nur annähernd so zusammenbringen, wie wir, dann läuft's. Gell? Ja, und dann habe ich das Herzkraftbuch gemacht, wo ich den Einheimischen die Augen aufgemacht habe, in welchem Reichtum wir nämlich leben. Weil alle gesagt haben, bei uns ist nichts los. Bei uns ist genug los. Nur das Halligalli haben wir nie gehabt. Aber die Qualität haben wir gehabt. Unsere Leute, die da wohnen, die haben ein sehr hohes Qualitätsdenken.
Was macht die Qualität?
Die Qualität, ja, dass einfach die Leute hergehen und sagen, mir ist ein gutes Lebensmittel was wert und das kaufe ich ein. Ja, und das,
da braucht schon sehr viel. Die Qualität.
Wir haben die Qualität gehabt und wir haben auch den Qualitätsmensch, der das akzeptiert und das dann auch ausgibt. Ja, und das Qualitätsdenken ist bei uns schon sehr ausgeprägt, also das muss man sagen. Weil wir sind ja durch den ganzen Luxus und den ganzen, das Wohlhabende und das immer mehr, sind wir erblindet. Ja? Und mein Ziel war es eigentlich immer, den Leuten die Augen zu öffnen. Es hat nur einen gegeben, der hat gesagt, steh auf und geh. Ja? Den hat es auch gegeben. Aber ich habe es geschafft, dass man den Einheimischen zumindest gesagt hat, wow, schau, den gibt's, ah ja, den gibt's ja, und das haben wir auch.
Jetzt hast du gesagt, es hat nur einen gegeben, jetzt wollen die Leute natürlich wissen, wer war der andere.
Ja, wer genau gehört hat, ja. Ich bin halt ganz weiß angezogen. Ich bin ein Botschafter.
Den meinst du, ja, okay, ja, wir kennen uns ja.
Aber wie gesagt, ne, wir sind jetzt nicht gleichgestellt, aber nur, der hat auch die Augen geöffnet und dann, man muss wirklich zu Sehenden werden, bevor man wieder alles verliert, was man jetzt dann in der Lage ist, zu kennen, weil es ist so vieles beschrieben. Gell, du gehst in die Natur aus und du siehst eigentlich, dass die Natur die wertvollste Apotheke ist. Wenn du weißt, was du wachst und du nicht zu faul bist, die zu bucken, dann hast du eigentlich das Medikament für dich gefunden und du ersparst da viele Gänge in die Apotheke oder vielleicht zum Arzt. Gell? Gut, das war nachher das. Und was schön ist bei meinen Projekten, ich bin immer betteln gegangen und am Schluss waren es 200.000 Euro, die ich mir erbettelt habe. Heute das Crowdfunding. Gell? Aber ich war zu keinem irgendwas verpflichtet, irgendwas zu tun. Weil ich bin gegangen, bis ich es gehabt habe. Und ich habe zu die Produzenten gesagt, gib mir 100 Euro, ich mach was draus. Und die Slowenen haben mich bei meinem Buch das köstlichste Kerns erzählt, unterstützt der slowenische Tourismusverband. Jetzt muss man einmal sich vorstellen, wie würden die Leute alle denken, ja, wir sind ja nicht deppert, dass man den Ertl, der da oben ist, ein Buch, wo er über seine Leute schreibt, unterstützen. Nur die Slowenen haben gewusst, dass in unserem Geschäft wir am meisten slowenischen Fisch verkaufen, die größte, spannendste slowenische Weinauswahl haben und mit den Genussfestspielen immer die Slowenen mittransportieren. Und das haben sie als wertschätzend erachtet, weil sie gesagt haben, was nutzt es, wenn wir heute ein schönes Logo haben, wo drinnen steht, I love Slovenia. Ja? Es ist doch viel wertvoller, wenn man noch einen hat, der im Ausland, als Ausländer, unter Anführungszeichen, unsere Mentalität, unsere Freude an den Produkten auch über der Grenze lebt. Und die haben es gezahlt, weil sie gewusst haben, ein Logo allein ist zu wenig. Man muss alles beseelen.
Wie bist du beseelt worden? Jetzt, wir reden jetzt viel über, man merkt so richtig, du brennst für die Sache. Ja? Was mich jetzt interessiert, ist immer, wie wird der Mensch so? Was ist mit dir passiert? Wie bist du erzogen worden? Oder was ist mit dir passiert, dass du so für diese Sache brennst, ja, dass du so engagiert bist? Haben dir das die Eltern in die Wiege gelegt? Waren es die Großeltern? Ist was anderes passiert? Den Kaufmann haben sie da in die Wiege gelegt. Das haben wir schon
mitgekriegt. Ja, ich bin aber kein Verkäufer.
Aber hast du aber viel vom Verkaufen hast du schon viel geredet? Aber
ja, schon.
Verkaufst ja gern.
Ja, aber natürlich, das Geschäft, mein Vater ist ein Verkäufer, weil der geht am Schluss noch um mich und sagt, schau, aber den Schnaps, den würde ich mitnehmen, weil der ist deshalb so besonders. Das würde ich nicht machen. Oder zumindest, tat ja, aber für mich ist das schon abgeschlossen. Weil mir ist es wichtiger, für die anderen was zu tun, für den Produzent oder für die Region was zu tun. Das muss ich halt nur lernen, aber man lernt ja nie aus. Jetzt bin ich.
Aber du verkaufst schon Produkte auch in der Edelkreis.
Ja, natürlich. Ja, und schon viel auch noch. Ja, viel auch noch. Aber ich habe das Glück, dass mein Vater und meine Mutter tagtäglich drinnen sind und einfach das unterstützen. Ja. Ich weiß nicht, wann das entstanden, nur eins weiß ich, das angefangen hat, alles, wie wir direkt die Zutterschokolade damals gekauft haben, wie wir nachher gleich drauf...
Das wird fürs Geschäft.
Fürs Geschäft. Mhm. Wie wir nachher gleich drauf angefangen haben mit dem Gölles. Da haben wir alle noch in der Garage, also Essigproduzenten, alles Gölles in der Steiermark.
War das die Zeit, wo gleichzeitig die Supermärkte immer stärker gekommen sind, wo quasi...
Ja, ja, da war ich alles schon da. Da ist der Konsum dann schon bald gestorben. Weil wir haben alle überlebt, die schon gestorben sind. Der Meindl, den gibt's nicht mehr. Den Konsum hätte man nie gedacht, dass es den einmal gibt. Ja. Wir haben in Schlecker überlebt. Wir haben also irrsinnig viel überlebt, wo wir im Ort gefragt haben, wie lange wird der Erdl noch leben? Und ich sage heute, wenn es in Erdl nicht gab, war das Ortszentrum von Kötschach tot.
Es ist oft so, dass mit dem letzten Kreisler oder mit dem letzten Händler der Ort da stirbt.
Ja, aber nicht nur, der irgendwas verkauft, sondern der auch das lebt, der die anderen auch teilnehmen lässt.
Ja, ja.
Und der hat die Freude. Ja. Ja.
Was ist da passiert, wie die Produkte kommen? Du hast gesagt, das war so ein bisschen so für dich der Moment, wo du dann angefangen hast, dass du mit dem mehr beschäftigst oder mit den Spezialprodukten.
Ja, wir haben ja nachher angefangen. Man muss sich vorstellen, in unserem Geschäft war dort, auf der anderen Seite war Lebensmittel und auf der anderen Seite und im ersten Stock waren dann Textilien. Und irgendwann haben wir einen Tischl gebraucht, haben wir einen Tisch hergetan und angefangen Öl und Essig verkosten. Und dann haben wir so kombiniert, wie welcher Essig passt zum Öl. Dann haben wir so Kombinationen zusammengestellt, dann haben wir Zutterschokolade.
Das ist dort angegangen?
Ja.
Vorher war das nicht so?
Nein, das war noch nicht, weil früher haben wir Textil verkauft auch, ne? Und ich war halt dann daheim. Und das Lustige war ja, die Leute sind dann gekommen und dann waren halt so 6, 7 Leute, die sind gekommen und haben es ein bisschen verkostet, ne?
Und nehmen einen Wankaufen, quasi.
Ja. Und die Dame waren halt oben und wie das Geschäft dann fertig war, habe ich halt zum Mann gesagt, okay, wie immer, habe ich was trinken, lade die ein, auf ein Glas. Ja, und dann beim Zollen hat dann er das übernommen für die Frau. Das war so das Erlebnis, gell? Es ist alles so in Angang. Und so ist es immer mehr gewachsen. Mhm. Wir sind dann auch immer bekannter geworden, gell? Und wir haben zum Beispiel Zutterschokolade so ein kleines Stickel aufgeschnitten und haben gesagt, man darf mal innen die Kötschermauten Käseschokolade. Und dann ist immer wieder Kötschermauten. Und oft einmal denke ich mir, bist du deppert, wie oft sagst du eigentlich Kötschermauten, köstlichste Ecke?
Kannst du schon nicht mehr hören.
Nein, echt? Und dann fragen mich die Leute, ob ich der Bürgermeister bin oder Tourismusverein, der Chef. Also ich möchte es alles nicht sein, weil das sind undankbare Geschäfte, wo du immer den anderen auch was kurz tun musst. Und ich bin aber kein Teamplayer, ich bin ein Unternehmer und ein Umsetzer. Und wer mit mir mitgeht, den nehme ich mit.
Du bist kein Teamplayer?
Nein, ich bin überhaupt kein Teamplayer.
Das finde ich jetzt einen spannenden Punkt. Ich bin
kein Teamplayer.
Erzähl.
Insofern, weil mein Team ist eigentlich meine Redakteurin, die Barbara Hutter, der Grafiker, der Benny Moslechner
Redakteurin?
Ja, ich leiste mir Journalistin. Der Benny Moslechner als Grafiker und der Ferdinand Neumüller als Fotograf. Und das ist mein Team. Ja, wir haben eine Idee, wir machen ein Projekt.
Also sehr kommunikationsintensiv.
Ja, genau, schmeiße ich das in Kern, machen wir das. Jeder gibt sein Bestes dazu und dann machen wir das. Aber so im Ort kennt ich das gar nicht. Ich gehe zur Kirchenchorprobe und gehe singen. Aber mehr will ich. Ich habe auch nicht mehr Zeit. Ja, außer wo ich mich sehr engagiere, ich bin Slow Food Convivium Leiter, Albe Adria und
ja. Für das und, reicht heute die Zeit nicht.
Nein, ich weiß.
Komm ich wieder mal.
Und da ist es halt so, da muss man sich eh sehr einsetzen. Aber ja, und dann ist es halt weitergegangen. Und wir haben dann zum Beispiel den zelebrierten Genuss gemacht. Gell? Das ist eine ganz eine besondere Art der Kulinarik. Das ist zelebrierte Genuss, ist der intelligente Genuss. Mhm. Ja? Und das heißt, weil wir müssen ja weg vom belegten Brot und vom Buffet stürmen. Ja? Weil das belegte Brot schaut immer gleich aus, wird zwar immer gefordert und bestellt, aber im Endeffekt ist es nicht nachhaltig, weil man sag, für eine Person macht man 5 Brote.
Bei dir hängt halt dann der Schinken über der Wäscheleine, was ich so gesehen habe, gell?
Unter anderem. Ja, aber das kann, die Wäscheleine, ich wollte keine nicht mitnehmen. Ja. Aber deshalb müssen wir weg vom belegten Brot, weil dann essen die Leute vielleicht 2-3 und den Rest schmeißen wir weg.
Jetzt bist du schon wieder ein bisschen ausgekommen. Ich bin immer noch bei dem Punkt hängen geblieben, dass du kein Teamplayer bist. Was mich interessiert, darf man eigentlich kein Teamplayer sein? Muss man ein Sturschädel sein? Dickkopf oder wie du gesagt hast,
Teamplayer, darf man was weiterbringen? Ich kann nicht sagen, ja. Teamplayer nur insofern nicht, dass ich mich jetzt an 10-mal zusammensitze mit 20 Leuten und sage, arbeiten wir das Projekt jetzt aus. Mhm. Die Zeit habe ich nicht. Und die will ich mir nicht nehmen, weil dann wird mein Projekt nicht so, wie ich es will. Mhm. Weil ja die Leute, mit denen man dann diskutiert, nicht so weit sein wie ich. Mhm. Und deshalb mache ich es, frage, ob er dabei sein will. Wenn er mir 100 Euro gibt, ist recht. Wenn er es mir nicht nimmt, nehme ich ihn trotzdem mit. Weil ich bin auch einer, der einfach sagt, man muss heute die Leute zwangsbeglücken. Und zwangsbeglücken heißt ja nicht zu überfahren, ja, oder einzulegen, sondern einfach früher abzuholen, bevor sie das kapieren, was eigentlich passiert ist. Mhm. Weil es wäre schade, wenn sie am Schluss sagt, man hätte gewusst, dann war er die eh gern dabei gewesen.
Ja, mich interessiert es einfach, was sind das auch für Persönlichkeiten, so wie du, die Dinge voranbringen, die Dinge weiterbringen. Wenn du darauf wartest, dass da jeder zustimmt und jeder mit dir d'accord ist, dann hast du den Schwung versammelt, ne? Dann
wird dir was. Nein, meine Energie, meine positive Energie mit der Entstehung, mit der Bauchidee, das zu machen, geht der Anruf an meine Redakteurin und wenn der das gefällt, dann machen wir es. So wie zum Beispiel, das muss man unterbringen, der intelligente Genuss, weil ich ja gesagt habe, das Speckbrot, gell? Und das Buffet. Beim Buffet ist es so, du laufen die Leute alle, es ist ein Kommunikationstöter Buffet, weil zuerst hast du einen Vortrag und statt man sich dann das also miteinander aufarbeitet, in einer kleinen Runde, stürmt man dann zum Buffet, man trifft sich nicht mehr.
Genau.
Sucht einen Platz und dann sind wir fertig und den Rest schmeißen wir weg. Ja. Meine Idee vom zelebrierten Genuss ist, wie spannend kann ich ein Produkt mit einem anderen kombinieren und das, dass es zum Geschmackserlebnis wird. Mhm. Und das ist nur ein Happen. Mhm. Und deshalb, um das besser zu verstehen, habe ich auch das kreativste Kochbuch der Welt gemacht.
Der Mann spart nicht mit Superlativen, ja.
Nein, das ist Superlative und das gehört eigentlich auf Harvard unterrichtet.
Ja. Was ist das?
Das ist ein Kartenspiel, weil es gibt ja Kochbücher, da sind die Rezepte drin, das koche ich dann noch. Die sind besser aufbereitet, weniger gut, spannend und so weiter, schöne Grafik, das ist alles okay. Man kauft halt zusammen, kocht's, ladet die Freunde ein und dann hat man halt oft einmal die Enttäuschung, dass es heißt, man super, wo hast du das ausgekocht? Eigentlich nicht motivierend für den Koch. Ja. Und dann muss halt immer einer kochen und der andere abwaschen. Und man kann nie Kommunikation teilen am Tisch. Ja, ich habe das Kartenspiel gemacht. Das geht folgend. Auf einer Karte ist der Produzent und das Produkt. Weil hinter jedem wertvollen Produkt steht der wertvolle Mensch, der Bauer. Oder Produzent. Und viele sind nicht Bauern. Hm. Und die zweite Karte ist eine Idee, was kann ich draus machen? Mit dem Produkt, was ich gekauft habe. Also das heißt, ich kann zwar heimgehen, den Käse nehmen von unserem Biohof Zankl und dann esse ich ihn ab und dann bin ich satt. Aber wenn ich dem Produkt einen Wert gebe oder den zelebriere, dann habe ich zum Beispiel auf der Karte eine Mostarda drauf. Und der Sinn soll sein, wenn ich jetzt eine Einladung habe, zusätzlich zu der Kombination auf der Karte, mit dem Produkt Kombinationen zu kreieren. Jetzt könnte ich sagen, was passt da vielleicht auch noch drauf? Vielleicht eine Sardelle, eine Mandarinenmostarda und dann Traubenessig. Ja, dann habe ich ein Erlebnis. Und dann stelle ich das ein. Die Freunde reden, unterhalten sich und das heißt immer, Wahnsinn, was dir da eingefallen ist. Dann schmeckt das Produkt. Und ab dem Moment, wo der erste fragt, wo kommt denn das her, wird das Kartenspiel das kreativste Kochbuch der Welt zum nachhaltigsten Reiseführer der Welt, weil in der Spielanleitung wieder alle Produzenten mit der Adresse drinnen sind und dann kann ich den anrufen und sagen, du, ich habe das in Herwig in Herwig sein Kochbuch gesehen, in sein Kartenspiel, der Adresse, und ich wollte eh einmal, weil mir der Kaffee so gut geschmeckt hat, sie besuchen. Was kann ich denn bei Ihnen in der Region auch erleben? Dann wird er dir immer den besten Nachbar vorstellen. Und somit kommst du bei dem Ausflug auch beim Mensch an.
Aber da lebst du auch wieder davon, dass das nicht zu gut verkauft wird, das Kartenspiel. Weil stell dir vor, in Österreich spielen jeden Tag 10.000 Leute das Kartenspiel, da leidet bei den Leuten pausenlos das Telefon. Ne?
Ah, eben.
Ja, das ist ein Widerspruch.
Nein, das ist nicht einmal ein Widerspruch, weil das Kartenspiel wird von so wenigen verstanden, weil es einfach so einzigartig ist. Ja? Das Kartenspiel haben wir 3.000 Backen Karten, 25.000 Euro gekostet.
Also 3.000 Sets hast du.
Ja. Hm? Und ich muss heute noch erklären den Sinn von dem. Und dann ist es noch das einzige Kartenspiel, wo jeder gewinnt. Weil wer mir am Schluss in der Hand hat, der hat gewonnen. Man spielt es eigentlich wie Schwarzer Peter. Nur der Ausgang ist anders. Ich bin ein Gewinn. Mhm. Weil ich für alle ein Gewinn bin, zumindest für die 54 Produzenten in dem Kartenspiel. Und gehen tut's bei dem Kartenspiel eigentlich nur um den Luxus, den der Nachbar produziert und den man nicht verschlafen dürfen. Mhm. Deshalb auch die Zipfelmütze und der Pyjama auf der nicht Karte.
Für nicht verschlafen.
Gell? Ja. Weil das Produkt, das produziert der Nachbar. Und wenn man den nicht unterstützt, wenn es gut ist, wenn es nicht gut ist, dann tun wir es eh nicht, dann wird er nie aufkommen als Produzent. Ja. Und das ist eben das, warum ich immer einer bin, der sagt, der ist gut. Jedes Projekt, es gibt kein Neid dahinter, ich bin ein Umsetzer, und wenn ich da jetzt noch ansagen muss, das Wichtigste, weil ihr jetzt immer hast, Klimaschutz, Tierschutz, Etiketten, Herkunftsbezeichnungen, sag ich da eins.
Transparenz, Fairness. Ja.
Und Aktivismus, ja. Mhm. Meine Frau sagt immer, Herwig, hör mal auf zum Schimpfen über die Aktivismus-Kreta. Dann habe ich gesagt, sag immer, Marianne, was? Ich schimpfe nicht, nur ich überlege. Ich sehe im Aktivismus was anderes, als nur zu fordern, was die anderen zu tun haben. Ich sehe in Aktivismus zwei Wörter. Hm. Und das ist aktiv, ist ein Muss. Das ist umzusetzen. Und ein Beispiel sage ich da jetzt. Hm. Wir haben es geschafft mit unserem Slow Food Convivium, dass wir zwischen Kötschermauten und Hermagor am Geilbahn, am Geildamm, also am Bahngleis, kein Glyphosat spritzen heuer. Und auch in Zukunft. Und dann gibt's nur Alternative. Und das ist jeden. Und dann haben wir einen Aufruf gemacht, dass die Leute jeden gehen. Ja, damit wir nicht spritzen. Damit unser Nachbar, der Biobauer und auch der konventionelle Bauer, die Möglichkeit hat, ein gescheites Produkt zu produzieren, ohne dass wir ihn
in der Grenze Region
praktisch,
so da ja,
dass wir einfach den nicht zuspritzen mit dem Glyphosat. So, jetzt haben wir einen Aufruf gemacht.
Und wir haben's an die Region.
An alle. An alle. Mhm. Wir haben es geschafft. Mhm. Wir waren weltweit, waren wir in den Medien. Als einzige Region. Und da habe ich habe 3 Kilometer gemacht, da waren es 4. Da fahren andere Urlaub. Aber ich habe es gemacht. Mhm. Weil ich einfach gesagt habe, und wir müssen das. Wir können nicht sagen, wir sind Slow Food Travel Region und da nutzen wir eigentlich nur eine Marke, die bekannt ist und sonst gar nichts. Mhm. Und Slow Food ist keine Marke, Slow Food ist eine Lebenseinstellung und die muss man leben, dann wird die verstanden und nicht überall drauf und dahinter ist nichts. Mhm. Und da habe ich erst gemerkt, was es heißt, wie wenig Bereitschaft eigentlich in einer Region für einen Nachbar ist. Sich für einen Nachbar einzusetzen, dass der ein gutes Produkt produzieren kann. Aber nicht jetzt nur der Kunde, der auf den Produzent schaut, sondern auch der Bauer. Weil ich mir es jetzt nicht machen. Aber wie ich da jeden war, da geht alles durch den Kopf und es gibt kein Buch, was dir sagen kann, wie du dein Ich am besten entdecken kannst. Wenn du einmal unten 500 Meter am Gleis geredet hast, da kommt alles. Was sagt der oben auf der Straße, was der Trottel da unten macht? Warum macht er das? Für wen macht er das?
Oder du kannst einmal einen Berg um den Zaun bauen, das ist auch so ein Thema, da kommt da auch alles in den Kopf.
Ja, aber gut, aber da unten, da oben am Berg spritzt keiner, aber unten, da musst, ja. Und da haben sich die Imker, bei den Bauern war ich ja eh ein bisschen enttäuscht, dass sich da nicht mehr gemeldet haben, weil es geht ja eigentlich um sein Produkt und Natürlich haben sie im Sommer viel Arbeit, aber ich habe auch viel Arbeit. Und wenn ich heute 200 Meter gehe, dann bin ich in einer halben Stunde fertig. Und wenn man auf die 30 Kilometer das macht, das ist nicht 30 viel.
Kilometer waren das.
Ja, aber das ist genau der Einsatz, das ist genau der Schritt. Aktiv ist ein Muss. Und dann brauche ich nicht hergehen und Klimaschutz unterschreiben, Tierschutz und dann noch Herkunftsbezeichnung. Weil wenn ich heute so Leiwei Kötscher Mauten einen guten Ruf habe, ist alles gut, wenn man alles zuspritzen am Bahngleis, zum Beispiel. Und das ist genau das. Das ist genau das, wo wir einfach anfangen müssen, die Leute an der Basis zu sensibilisieren. Weil ich sage dir eins, der Biobauer in Zukunft kann nur überleben, wenn der Gast, also der Produzent, seine Ware kauft. Nur dann kann er überleben. Weil wenn heute der Lobbyist oben sagt, ja, wir brauchen euch Bios nicht, dann sind sie weg. Aber wenn die Basis kapiert, was sie zu tun hat, aktiv zu sein, den Schritt zu setzen, aktiv ist ein Muss und nicht nur unterschreiben, damit die Politik heute über uns bestimmt, weil die Politik tut ja auch nur den, wo sie eine Kohle kriegt, weil die muss ja auch irgendwie überleben. Und das ist das Schlimme. Deshalb muss die Basis, muss sich so entwickeln und muss so gut werden und so stark werden, dass die Lobbyisten nichts mehr zu fordern haben.
Jetzt habe ich eine zentrale Frage an dich, weil wir müssen auf die Zeit schon, du hast gesagt, halbe Öfe, wir haben jetzt noch 10 Minuten und ich hätte so viele Fragen eigentlich.
Aber das mit dem Aktivismus, das habe ich einbringen müssen. Bio bin ich Norden ist das Gleiche.
Ja, ich werde dich ankündigen, das Marketing-Genie,
Kommunikation-Genie. Und wenn wir nicht neidig sind, haben wir alle genug, weil das sind 3 Sätze.
Ja, sag nochmal.
Bio bin ich in Ordnung, wenn wir nicht neidig sind, haben wir alle genug und aktiv ist ein Muss, Aktivismus. Wenn sich jeder Hörer Sie haben mal Gedanken gemacht
und zu Hörerin, den
Hörer, entschuldigen. dass ich, was ich ein Frauen, ich ein Frauen verstehe, verstehst du, vergisst dort den Namen, entschuldigen. Wenn jeder sich über die 3 Überschriften einmal Gedanken gemacht, dann hat irrsinnig viel erreicht, weil die Frage stellt keiner. Das steht in keinem Buch.
Ja, aber was mich jetzt wirklich interessiert, und ich habe vorher ein bisschen mit meinen Kollegen geredet, was soll man denn fragen bei den Produkten und so weiter. Und Slow Food, die Produkte, die du verkaufst, die guten Produkte, die Direktvermarktungsprodukte aus der Region, die haben ja oft einen Nachteil. Sie sind sehr hochpreisig. Ja, es ist sage ich mal, es kann sich nicht jeder leisten. Es ist zwar eigentlich das natürliche Produkt, das, was man gern hätte, ja. Man findet's dann aber oft nur im Feinkostladen, ja. Es ist eher was für Menschen, die es leisten wollen und leisten können, diesen Genuss zu finden. Ich stelle das jetzt mal als Behauptung in den Raum. Was uns auch interessiert ist, wie bringe ich diesen Genuss, dieses traditionelle Handwerk, jetzt nicht nur als wirklich wichtiges und schönes Thema an wenige, sondern wie komme ich damit wirklich in die Breite, dass die anderen 80% auch, weiß nicht, ein Bio-Rohmilchbutter essen, dass die wieder mal Sauerteigbrot essen. Wie komme ich in die Masse mit dem Thema?
Also die Masse, tatsächlich. Die Masse wird das ja nie verstehen, ja.
Warum nicht?
Es ist ja für viele Slow Food schon ein Problem, weil es ein englisches Wort ist. Fast Food versteht jeder. Über Fast Food machen sich alle Gedanken, über Slow Food wenige. Wenn es umgekehrt war, war es natürlich toll, weil dann wissen sie, um was es da geht. Es ist natürlich schon so. Wir haben mittlerweile das Glück, gerade in unserer Region, dass es viele gute Produzenten gibt, die ja Selbstvermarkter sind. Die haben alle Arbeit. Ja? Und die Leute kaufen das Produkt. Sie essen halt weniger, weil sie einfach viel geschmacksintensiver ist. Deshalb brauchen sie nicht so viel essen. Ja? Der Sättigungsgrad ist ja viel schneller da. Und dann produzieren die kleinen Produzenten ja alles Lebensmittel und keine Nahrungsmittel. Unterscheiden du zum Beispiel ein Lebensmittel ist ein Rohmilchkäse und ein Nahrungsmittel ist ein pasteurisierter Käse. Der schmeckt immer gleich, schmeckt noch fast nichts. Und der Rohmilch, das entwickelt sich, das ist aber das Handwerk, das ist das Wissen. Ja. Und die Leute wollen, das schmeckt natürlich auch. Gut, was aber viel schwieriger ist, gell? Und da müssen die Bauern nur lernen, und ich schimpfe jetzt nicht über die Bauern, weil ich habe schon gesagt, es gibt wenige, die Bauern so schätzen wie ich, ja? Und der so viel für die Bauern redet wie ich. Es ist das Problem, dass der Bauer, es gibt viele Bauern, die es geschafft haben, ja, weil sie anders tun als das System. Die sind nicht zufrieden. Die jammern auch nicht. Und dann gibt es viele, die jammern. Und jetzt ist es aber nur so, dass die das Potenzial nicht nutzen. Die jammern. Weil man kann ja kreativ sein. Und man kann sich dann fragen, reicht's mir, die Milch zu liefern für die Molkerei? Oder ich mache aus einem Teil der Milch was? Ja? Weil der hat ja noch die Fähigkeit und das Know-how, sich selbstständig zu ernähren. Ich, wenn mir halt einen Fock gibst und ich muss ihn zerlegen, dass dann das Speck fertig ist, ich kann das nicht. Ich bin abhängig von dem. Aber der Bauer kann das. Und dann hat er halt das Problem, dass er großteils zu die Supermärkte geht, die halt Aktion, und dann kaufen wir die Aktion nach der anderen, und das nehmen wir auch noch mit, weil es jetzt eh noch, ja. Das Problem ist das, dass der Bauer sagt, er kriegt fürs Produkt nichts, das ist ein Blödsinn. Wenn er selber für ein wertvolles Produkt bereit ist, was auszugeben, dann wird er in der Lage sein und bereit sein, für sein Produkt das zu verlangen, was er braucht. Mhm. Und das ist das Problem. Und noch ein Problem, mhm, ja, ist nämlich, dass wenn ich heute mit einem einheimischen Bauer zusammenarbeiten muss, dass der mich nicht leben lässt. Der sagt zum Beispiel, ich tue mir mit einem Auswärtigen viel leichter, ja, weil der sagt, na, ich möchte, dass mein Kassel so viel kostet. Hm. Und ich gebe da auf meinen Abhofpreis 10%. Und weißt du, was ich zu dem Bauer sage? Danke, dass du mir nicht einmal ein Stückchen Kass von dein kosten lässt, gratis, für das, dass ich ihn bei mir verkaufen will. Das geht nicht. Um, dass der Bauer in Zukunft überlebt, muss er einfach mit dem Handel, hm, und Handel ist ja nicht nur der Supermarkt, eine Beziehung eingehen und sagen, weißt du was, wenn du mir das verkaufst, hm, dann machen wir den gemeinsamen Preis, Mischkalkulation ist perfekt für mich und dann können wir gemeinsam wachsen. Anders kannst du das Bauer du die Bibel vergessen. Es muss schon auch der Bauer mal verstehen, was er wert ist und für den Wert und für die Arbeit, weil es hat ja, es kalkuliert ja kein Bauer sein Joghurt und sein Kass. Das sind ja alles nur Preise, die angenommen sind, weil wenn er mal seine Arbeit einkalkulieren würde, was er immer da ist, für sein Produkt braucht, dann darf er aufhören, weil er ja den Mut nicht hat, das zu verlangen, was er braucht.
Ja, die Frage ist, kann er es verlangen?
Wenn das Produkt gut ist, dann ist es immer eine Frage und dann muss ich ja kreativ sein. Hm. Wenn ich dann heute Eierproduzent bin, das vermisse ich ein bisschen. Ja? Hm. Kärntner Nudel gibt es zuhauf. Hm. Auch Pioniere da in Köstlich-Snack, Kärnten, die Grünwald, die machen zu zweit 50.000 Kärntner Nudel im Jahr. Ja, weil sie es einfach machen, 20 Jahre machen. Und die holt keiner ein, in der Menge vielleicht, aber an der Qualität nicht. Und an der Regionverbundenheit, was drinnen ist. Hm. Und es ist einfach wichtig, dass man ein bisschen wächst, weil Slow Food hast ja ein Teil. Slow Food hast ja nicht, ich habe eine Fackel. Und das baue ich, das mäste ich mir. Und dann habe ich 12 Monate und dann lage ich das. Sondern das heißt, den anderen teilhaben lassen. Und die Verpflichtung hat auch der Bauer. Weil der Bauer kriegt schon Förderungen auch, damit er für uns produziert. Und das ist, wie viel er verwenden kann, das entscheidet, und was er zahlt, das entscheidet immer der Kunde und nicht der Bauer. Mhm. Weil der Bauer würde ja, also ich tue nicht verallgemeinern, aber der Großteil ist leider so. Gell? Da muss er einfach lernen. Und ich finde es eigentlich schon, dass die Bauern nicht zu mir, zu meinem zelebrierten Genuss ins Geschäft kommen, um einmal zu sehen, was macht der Erdl überhaupt? Kann ich von denen was lernen? Weil von mir lernt er viel mehr als bei den ganzen Vorträgen, verstehst du? Weil ich einfach sage, und dann ist es ja so, weil wenn jetzt einer ein Eierbauer ist und der hat viele Eier, ja, dann soll er anbieten, dass er Eierspeis kocht. In der Vielfalt Eierspeis zu kochen mit den Produkten, was ich verarbeiten kann, was man der Nachbar verkauft oder was ich ernten kann vom Berg oder vom Feld, das ist ein Wahnsinn. Aber das ist halt nicht da.
Ja, aber noch einmal zurück zur Frage, wie bringe ich das Thema, dieses Bewusstsein für die Lebensmittel, für das als Low Food steht, für das du stehst, wie bringe ich das über diese jetzt schon interessierten Menschen hinaus in die Basis, in den Kern von einer Gesellschaft, dass das dort auch wieder ankommt, angenommen wird und auch vielleicht auch wieder leistbar ist.
Ja, wie schaffe ich das?
Ist das eigentlich ein Thema, wo du sagst,
man muss sich einfach mehr und die Basis muss man einfach besser informieren, um was es geht. Ja, nicht immer die Globalisierung in die Zeitungen.
Und wir machen das?
Also, wir machen immer das? Die Medien. Die Medien, teilweise, da ist ja so eine Sensationsgeilheit drinnen. Natürlich müssen sie es bringen, weil sonst liest man halt, lesen es viele nicht, ja. Aber es, die Medien, also die Tageszeitungen, die machen ja einen tollen Job und die bemühen sich ja. Aber man muss natürlich als Konsument auch bereit sein, sich auf was einzulassen, ja. Nachzufragen. Nachzulesen. Aha, warum? Und nicht sagen, ah, will ich nicht. Ja. Und das ist genau das. Und deshalb.
Ja, aber wie,
ja, du hast, wie erreiche ich jetzt, ich sage jetzt plakativ, die alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern in Wien, die jetzt einfach 1500 netto im Monat hat.
Also, das ist ein plakatives Beispiel. Wie erreiche ich die Menschen, dass die auch den Zugang haben zu diesen Lebensmitteln, zu diesen, ja, zum Sauerteig?
Ja, es ist, schaffe ich das? Natürlich kommt es einmal auf die Erziehung drauf an, was hat man mitgekriegt, gell? Ja. Das ist natürlich schon so. Aber, wenn du jetzt hernimmst, die ganzen Initiativen, es ist ja immer leichter, mittlerweile zu solche Produkte, dank Covid, ja, zu den Produkten zu kommen, weil es gibt ja organisierte Verkaufsstellen, die ja absolute Qualität liefern, innerhalb von 24 Stunden, ein Salat in einer Qualität, die du beim Supermarkt nicht kriegst, weil du hast von dem Salat von Biobauer ja viel mehr zweimal oder dreimal zum Essen, als wie von einem, so einem Heipel-Salat im Supermarkt. Den musst du essen, weil dann ist er fertig. Ja. Und die Möglichkeiten gibt's. Man muss nur bereit sein. Und ich glaube, dass finanziell, es kommt immer darauf an, was will ich für was ausgeben. Und ich finde ja, dass die Jugend viel besser ist als die Generation so zwischen 40 und 60. Ja, also die Jugend ist ja viel besser drauf, weil die hat schon kapiert. Und die kaufen auch nicht die Autos, sondern die machen schon das Carsharing. Die wollen nicht mehr besitzen, die teilen schon. Und wir können ja von der Jugend lernen. Nur eins ist, wir müssen die Jugend zum Wort kommen lassen. Nicht? Und dann kannst du jetzt dann sagen, ja, aber mehr eher an so einen jungen Minister. Nicht? Ja gut, ist ein kreativer Mensch. Aber wenn man eine sehr junge Regierung, was ja gut ist, aber je jünger, je innovativer, je kreativer die Leute sind, desto mehr kann die Basis, ja, wenn die jungen Leute die Basis begeistert, bewegen, damit von oben aber der Druck nicht von oben aber kommt, wie wir tun müssen, sondern von unten kommt, wie sein muss. Und dort müssen wir eigentlich hin. Wir müssen die Basis so informieren und so stärken und so unterstützen, dass das Wissen breiter wird. Und das fängt im Kindergarten an, das fängt in der Schule an, das fängt nicht an, dass man bei der Bildung spart, weil ich aber setze ja eine Sekretärin in die Direktion, also ich nehme einen Lehrer auf. Das kann nicht sein. Und wenn man bei der Bildung und in der Schule, gerade am Anfang, zu viel spart, dann kann ich das in Zukunft nie mehr finanzieren.
Und du glaubst mit, die These ist jetzt ein bisschen, würde die Bildung oder das Wissen um das Lebensmittel, das Handwerk und das, was dahinter steht, besser sein? Würde ich auch bei, wenn ich weniger Einkommen zur Verfügung habe, jetzt gehe wieder die Mutter mit den 3 Kindern, mit dem sehr knappen Budget, dann würdest du jetzt sagen, dann würde sich auch diese Person, diese Mutter, eher dafür entscheiden, das teurere, hochwertigere Lebensmittel zu kaufen?
Natürlich, sie wird wahrscheinlich, vielleicht sogar, wenn sie 3 Kinder hat, wird sie wahrscheinlich schwer arbeiten gehen, würde sie vielleicht sagen, ach, jetzt fange ich an, Brot zu bohren. Du kochst Brot wenig. Schon Arbeit, aber
das ist jetzt mal,
ja. Sie fängt dann wieder an. Ja, sie macht daheim viel selber. Weil schau mal, was in die Waage dann drin ist. Da ist die Tiefkühl, ist diese fertigen Gerichte und die kosten eine Mörderkohle. Und du mal so eine Fertigpizza, die kostet 5 Euro, kann ich mal 6 Salat kaufen. Da kann ich aber 10 Tage Salat essen. Und das ist es. Es ist immer die Frage, was ist im Waagele und was ist in anderen, wenn ich bewusst einkaufe. Und das sind die Sachen. Also die Basis, und deshalb finde ich ja unsere Region so klasse, weil du kannst so viel erlernen, eben das mit Brot machen. Und wenn du einmal, ich habe ja auch erst bei meiner Frau gelernt, wie das mit dem Sauerteig, ich habe noch keinen selber angesetzt, aber ich habe gesehen, wie das ist und wie sie daheim umformt und wie sie zirkt. Und Ja, Wahnsinn, aber das Brot schmeckt, sie hat auch Freude, man beißt da ganz anders rein. Und wenn die Kinder halt sehen, dass die Eltern oder ja die Mutti oder der Papa das halt auch so macht, dann probieren sie schon einmal. Nicht? Und das ist so was Schönes. Mhm. Früher zum Beispiel hat es den Tamagotchi gegeben. Ja? Da hat man den Tamagotchi immer geschaut, dass er weiterlebt. Nicht? Und ein Sauerteig ist auch so ein Tamagotchi.
Ja,
der lebt dann immer weiter. Der ist eigentlich großartig.
Mehr alt werden so ein Sauerteig.
Immer schauen. Mhm. Und da habe ich natürlich dann schon ein ganz ein großartiges Produkt, wo ich auch einen Bezug habe zu denen. Jetzt kann ich noch nicht sagen, und weil ich es selber mache, kann ich mir das Biogetreide von denen kaufen oder von denen? Weil dann habe ich die beste Qualität auch noch. Weil das spare ich mir ein, weil ich mir halt nicht das fertige Brot, das eh schon im Supermarkt wieder teuer ist und noch nicht schmeckt. Oder halt schmeckt dort eh jetzt Brot. Ja? Aber drin ist halt wenig.
Ja. Ja. Ich schaue jetzt immer nebenbei auf die Uhr. Wir haben die Zeit, die wir uns geben, haben wir erreicht. Das Credo jetzt einmal auf die Frage ist Vorbildwirkung und Kommunikation. Dass man die Masse auch erreicht, dass man diese Philosophie, die Produkte, das, was dahinter steht, auch quasi wieder gesellschaftsfähig macht und
das Preis vertreibt. Ja. Das Beste, ja. um das zu erlernen, ja. Gell? Ist, wenn man einen zelebrierten Genuss bei mir im Geschäft bucht.
Genau, jetzt bitte. Ja. So, was gibt's bei dir im Geschäft?
www.herwig-erdl.at, ja. Da kann man den zelebrierten Genuss buchen, den großen zelebrierten Genuss. Und dann
die Jause
beim zelebrierten Genuss, der dauert 1,5-2 Stunden, das ist 1,5 Stunden dauert es eh nie, weil dauert immer 2 Stunden. Da kriegt man 25 Kombinationen, Weinbegleitung und Softbegleitung, das kostet im Moment halt 40 Euro, vielleicht mehr bald teurer, oder 50 Euro. Samstag kostet halt ab Mittag 60, ja, weil die Leute ja nicht heimgehen, weil ich immer einen All-Inclusive-Preis habe. Ja. Und das ist halt auch wieder schwierig, weil ich habe da
wird man das
Maische hat, vergorene Wein, ja, nein, ja, so, ja. Nie angefressen.
Ja.
Man ist nie angefressen,
ja, aber sondern
man, ich sage noch immer, wasch was, und wenn du eine Stunde spazieren gehst, gehst du nur zum Nachbar, zum Grünwald, da wie eine Kärntner Null ist.
Mhm. Und was kriegt man da bei dir dann?
Du kriegst 25 Kombinationen und zu jeder Kombination, die wir da kreiert haben, so wie wir das halt im Kartenspiel erklären, kriegst einen Tropfen Öl, einen Tropfen Essig, einen Tomatenextrakt oder sowas drauf. Mhm. Das wird ein Erlebnis. Ja. Das wird kommuniziert und begleitet. Das kann ich normal ja nicht einmal zahlen, wenn ich denke, 2 Stunden nie exklusiv zu haben. Das hat aber nichts mit falscher Bescheidenheit zu tun. Das sind 40 Euro. Und wenn du den Teller anschaust, was das für ein Aufwand ist zum Herrichten, geht sich das nie aus. Also diese Geschmacksvielfalt, was wir bieten, das kann kein Restaurant auf der ganzen Welt.
Was willst du damit auflösen?
Was willst du damit? Damit die Leute anfangen, nachhaltig, wertvoll, mit den Grundprodukten, die sie eben beim Produzenten des Vertrauens oder im Geschäft des Vertrauens oder beim Edelkreisler kaufen, sich damit auseinandersetzen. Ja, wie kann ich das miteinander kombinieren, dass es zu einem Erlebnis wird? Wir müssen nämlich, das ist der Aktivismus, nämlich die Bühne zu bieten, dem Produzenten eine Bühne zu bieten. Und das war ja der Aktivismus von mir. Aktiv sein ist ein Muss. Und ich habe immer den Produzenten wertvoll, der Vorgänger ist, eine Bühne geben. Hab gesagt, der ist es. Und wir brauchen, wenn heute die Leute sagen, ja, der Zutat, jede Schokolade schmeckt mir auch nicht. Ja gut, aber er ist der nachhaltigste Schokoladeproduzent der Welt. Und wenn der Zutat, wenn es in Zutat nicht gab, hätte sich Schokolade, und Anführungszeichen, es gibt ja 3 Schokoladeproduzenten in Österreich, die anderen sind für mich Konditoren, weil die verarbeiten die Kakaobohne selber, sondern kaufen halt Industrieschokolade zu und machen irgendwas, oder vielleicht eh Bio, aber Industrie ist ja auch Bio. Gut, das sind für mich Konditoren, ja. Und sind auch Initiatoren oder was auch immer. Aber der Nachhaltigste ist halt der Zota Sepp. Und beim Stekovic hat man das gleiche gesehen. Beim Staud auch. Sag mal, wer eine bessere Preis-Leistungs-Marillen-Marmelade macht als der Staud Hansi. Aber er macht es 30 Jahre. Und ich bin immer einer, der treu war zu den Produzenten. Nicht, weil er nachher gekommen, habe ich ihn Zota geschickt. Nein. Der Zota ist immer da. Und wenn ich einen kennengelernt habe, noch habe ich es probiert, und wenn das nicht gegangen ist, habe ich es halt müssen lassen. Weil die Guten, die Pioniere, haben sich immer weiterentwickelt, und wenn heute der Erich Stekovic zum Beispiel schon eine Größe erreicht hat, wo er dann an einen Supermarkt seinen Knoblauch liefern mag, dann ist das ein Glück, wenn er für eine größere Menge an Menschen einen Bio-Knoblauch oder einen Knoblauch liefert. Das ist ein Glück. Und da brauchst du natürlich schon auch den Supermarkt, weil ja, der aber eine andere Frequenz. Aber es ist halt auch so, dass halt nicht alle das kaufen. Ne? Deshalb ist für oder für viele, das wollen auch genug da. Ne? Hm. Ja, also wie gesagt, Bio bin in Ordnung. Wenn wir nicht neidig sein, haben alle genug und aktiv ist dein Muss. Ja. Und fang bei dir selber an, Bio bin in Ordnung zu sein und du bist fit für die Zukunft.
Mit diesen Worten. Ja, Herr Gertl, danke für das Gespräch.
Danke.
Das wird nicht das letzte gewesen sein. Bitte, Papa.